Achtung! In dieser Folge thematisiere ich unter anderem psychische sowie physische, einschließlich sexueller Gewalt und Mord. Am Morgen des 30. Oktober 1975 entdeckte ein Milchlieferant im nordenglischen Leeds einen leblosen Körper, welcher nur wenige Meter abseits der Straße auf der Wiese eines Sportplatzes lag. Es war noch recht dunkel, etwa 7:30, und er trat besorgt näher, um nach der Frau zu sehen. Sie lag auf dem Rücken und erst jetzt ließ sich erkennen, dass sie beinahe nackt zu sein schien. Ihre Bluse war hochgeschoben worden, sodass einem unmittelbar die blutüberströmten, entblößten Brüste ins Auge fielen. Schockiert stolperte der junge Mann rücklings zurück auf die Straße und rief umgehend die Polizei. Und damit herzlich willkommen zur 26. Folge Tod und Sünde. Zuallererst möchte ich mich für den unangenehmen Versprecher gleich zu Beginn von Teil 1 entschuldigen. Selbstverständlich war Jack the Ripper im Jahre 1888 aktiv, nicht 1988. Dieser kleine Fehler ist mir selbst beim finalen Anhören vor dem Upload nicht aufgefallen. Heute werden wir tiefer in die finstere Seele des Peter Sutcliffe blicken und versuchen zu ergründen, warum es nach dem Fund der ersten Frauenleiche, die von Wilma McCann Ende Oktober 1975, noch über 5 Jahre dauern sollte, bis man ihn schließlich verhaften und vor Gericht bringen konnte. 5 Jahre, in welchen dieser noch Dutzende weitere brutale Verbrechen hatte begehen können. Bevor ich das bisherige Leben Sutcliffes noch einmal grob zusammenfasse, möchte ich an dieser Stelle zunächst auf meinen Instagram-Account verweisen. Dort findet ihr Bilder und Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen. Den Link gibt's in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine Weiterempfehlung oder Bewertung freuen, sollte dir meine Arbeit gefallen. Besten Dank. Nachdem Peter William Sutcliffe am 2. Juni 1946 im englischen Bingley als Frühchen zur Welt gekommen und die meiste Zeit seiner Kindheit aufgrund der körperlichen Unterentwicklung ausgegrenzt worden war, schien sich sein Leben als Teenager zunächst zu stabilisieren. Doch der grobe und gnadenlose Umgang mit dem weiblichen Geschlecht, welcher ihm von seinem Vater John über Jahre hinweg vorgelebt worden war, hinterließ seine Spuren, sowohl in der Seele als auch im Charakter des Heranwachsenden. Obwohl er zunächst gar keinen Kontakt zu Mädchen pflegte, so kam er jedoch eines Tages mit der rund 5 Jahre jüngeren Sonja zusammen und die beiden heirateten schließlich. Weder hatte die durchaus dominante Frau eine Ahnung von Peters gewalttätigen Tendenzen, noch wusste sie, dass er die verstorbenen Bingleys, welche er als Totengräber ganz legal unter die Erde gebracht, des Öfteren bestohlen und sich an ihrem Schmuck bereichert hatte. Zwischen September 1969 und Oktober 1975 beging Sutcliffe 5 brutale Überfälle auf fremde Frauen, welchen er des Nachts auf den Straßen Nordenglands mehr oder weniger zufällig über den Weg gelaufen war. 4 überlebten die feigen Attacken, doch die vierfache Mutter Wilhelmina McCann wurde letztendlich zu Peter William Sutcliffes erstem Mordopfer. Nachdem man ihren geschändeten Körper nur wenige Meter vor ihrem Wohnhaus entfernt, mitten auf einer Grünfläche der Prince Philip Playing Fields, am Vormittag des 30. Oktober 1975 entdeckt und zur Untersuchung freigegeben hatte, zeichnete sich schon bald ein grobes Bild ab. Ihr Schädel war, durch mehrfache heftige Gewalteinwirkung, nahezu gespalten worden. Zahlreiche Messerstiche hatten sowohl ihren Hals als auch Lunge und Herz zerfetzt. Da die Frau vor ihrem Tode entblößt worden war und man sich in einer sozial schwachen Gegend befand, in welcher Prostitution in den letzten Jahren drastisch zugenommen hatte, waren die Ermittler schnell davon überzeugt, dass auch die aus Schottland stammende 28-jährige Wilhelmina McCann eines der sogenannten Straßenmädchen von Leeds sein musste. Die Medien sprangen umgehend auf diesen Zug auf und bereits am nächsten Tag wurde sowohl in der Zeitung als auch im Fernsehen über einen brutalen Prostituiertenmord im Stadtviertel Chapeltown berichtet. Auch Wilmas Mörder sah die Sendung, doch zunächst quälte ihn die Angst. Nicht etwa Reue oder Ekel vor sich selbst, nein, Peter Sutcliffe quälte die Angst vor einer Verhaftung. Der Gedanke, die Polizei könne jeden Augenblick an die Haustür klopfen und ihm vor seiner eigenen Frau und Schwiegereltern Handschellen anlegen, ließ ihn beinahe in Panik verfallen. Er hatte Anfang des Jahres einen LKW-Führerschein gemacht, arbeitete seitdem für die Spedition Clark Transport und lenkte sich nun mit Überstunden ab. Irgendwie gelang es ihm tatsächlich, sich nichts anmerken zu lassen, weder seiner Familie noch seinen Arbeitskollegen gegenüber. Die Zeit verging. Zunächst Tage, dann Wochen. Niemand klopfte an, um Peter zu verhaften. Man stellte noch nicht einmal unbequeme Fragen, und schon bald stellte Sutcliffe erleichtert fest, dass der erste Mord an einer Prostituierten wohl doch niemanden so wirklich interessiert hatte. Ja, es war grausam und kurzzeitig wurde auch über den Leichenfund berichtet. Doch die Menschen Englands hatten zu dieser Zeit bereits so einige andere Probleme. Beispielsweise hatten stetig steigende Rohölpreise eine Inflation angestoßen und unter dem Wertverlust der eigenen Währung blickten viele Bürgerinnen und Bürger Englands mit Sorgen in ihre finanzielle Zukunft. Nicht wenige Menschen fürchteten um ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen, ihre Wohnung. Da blieb nicht viel Zeit, sich um das vorzeitige Ableben einer Bordsteinschwalbe zu sorgen, insbesondere wenn die Sicht auf jene Frauen ohnehin von hässlichen Vorurteilen geprägt war. Die Berichterstattung über den Mord an Wilma McCann währte ebenso kurz wie Sutcliffes Angst vor einer Festnahme. Schon bald wich diese der bloßen Euphorie über das, was er getan hatte. Bereits Tage später war er vom Töten besessen und fantasierte vor sich hin, während er die Frauen in und um den Kneipen Bradfords beobachtete. Auch Emily Monica Jackson litt unter den Folgen der grassierenden Inflation. Das Unternehmen, welches sie gemeinsam mit ihrem Ehemann betrieb, lief mehr als schleppend, die beiden mussten sich extrem einschränken, um weiter über die Runden zu kommen. Ende des Jahres 1975 stand ihnen das Wasser bis zum Hals, und so begann die 42-Jährige schließlich, mit dem Einverständnis ihres Partners, nebenbei mit Sexarbeit etwas Geld dazu zu verdienen, bis wieder bessere Zeiten kämen. In der Nacht des 20. Januar 1976 hatte sie, gemeinsam mit ihrem Ehemann, im Gaiety Pub, einer schrägen Mischung aus Kneipe und Sexclub in Chapeltown, ein paar Drinks genommen, ehe sie alleine das Lokal verließ, um sich nach potenziellen Kunden umzusehen. Schon bald hielt ein hellgrüner Ford Capri neben ihr, der Fahrer wirkte gepflegt und höflich, so dass die Frau unbesorgt neben ihm auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Unmittelbar stieg Peter die penetrante Duftnote eines nur allzu billigen Parfums in die Nase, was ihn nach nur wenigen hundert Metern Fahrt bereits zum Anhalten bewegte. In einer kleinen Seitenstraße, abseits der Lichter des Verkehrs, kam der Wagen zum Stehen und Sutcliffe behauptete, dass es ein Problem mit dem Motor gäbe. Es war zwar erst 19 Uhr, doch die enge Gasse war bereits in winterliche Dunkelheit gehüllt, als Peter aus dem Fahrzeug stieg und die Haube öffnete. Er reichte Emily ein Feuerzeug und bat sie, für ausreichende Lichtverhältnisse zu sorgen, damit er dem Problem auf den Grund gehen könne. Doch als die ahnungslose Frau sich über den Motorraum beugte, trat Peter verstohlen einen Schritt zurück, sah sich flüchtig um und ließ schließlich einen Kugelhammer auf Emilys Schädel niedergehen. Die 42-Jährige sank vor dem Auto auf den Asphalt, wo sie von kräftigen Händen gepackt und in den angrenzenden, schlecht beleuchteten Hinterhof einer Bäckerei gezerrt wurde. Ihre Kleidung grob beiseite geschoben, stach Peter wie im Wahn mit einem Kreuzschraubendreher über 50 Mal auf die dreifache Mutter ein. Anschließend machte er sich noch die Mühe, den Leichnam nach seinen perversen Vorstellungen und Wünschen zu drapieren, ehe er sich eine Holzlatte griff und Emily diese gewaltsam zwischen die Beine rammte. Mit Verachtung blickte er ein letztes Mal auf sein Opfer herab und trat ihr noch mit all der verbliebenen Kraft auf den nackten Oberschenkel. Hammer und Schraubendreher verstaute Sutcliffe unter dem Fahrersitz und trat schließlich euphorisiert die Heimfahrt zu seinen Schwiegereltern an, um zumindest für den Rest der Nacht ein Alibi zu haben. Unterdessen hatte das Gaiety seine Pforten geschlossen und Emilys Ehemann trat auf den Parkplatz vor der Kneipe. Zwar wunderte er sich darüber, dass sein Van, in welchem Emily für gewöhnlich ihrem Geschäft nachging und mit welchem die beiden hergekommen waren, noch immer verlassen in der Dunkelheit stand, doch er vermutete, dass seine Frau wohl mit zum Kunden gefahren sei und nahm, nachdem er noch eine Weile in der Kälte gewartet hatte, ein Taxi nach Hause. Emilys entsetzlich zugerichteter Leichnam wurde wenige Stunden später, gegen 8 Uhr am Morgen, von einem Passanten gefunden, welcher auf dem Weg zur Arbeit eine Abkürzung durch eben jene Gasse zu nehmen pflegte. Ihr Körper wies durchaus ähnliche Verletzungen auf wie bereits der von Wilma McCann 80 Tage zuvor. Beiden Frauen war wiederholt mit einem stumpfen Gegenstand, vermutlich einem Hammer, wiederholt auf den Hinterkopf geschlagen worden, ehe ihr Mörder seine benommenen Opfer erstach und die Leichen nahezu vollständig entkleidet zurückließ. Die Tatsache, dass Emily nach ihrem Tod zudem so positioniert worden war, dass der Blick des Finders unweigerlich zwischen ihre gespreizten Beine fallen musste, unterstrich die Annahme, dass es sich um ein und denselben Täter handeln musste. Einen offensichtlich gestörten Mann mit krankhaftem Hass auf Sexarbeiterinnen. Wenn einem Menschen deutlich stärkere Verletzungen zugefügt werden, als zur Tötung benötigt, spricht man von einem sogenannten Overkill. In der Regel veranlasst dies zur Annahme, dass die Tat emotional motiviert war, der Täter sein Opfer selbst über den Tod hinaus hat leiden lassen wollen. Ein weiterer Punkt, welcher für ein Hassverbrechen sprach, war die Tatsache, dass Emilys Handtasche samt Inhalt unmittelbar neben ihr gefunden worden war. Habgier schied als Motiv also aus. Man musste kein Meisterdetektiv sein, um den Hass aus Peters Morden herauszulesen. 52 Mal hatte er mit seinem Schraubendreher auf den Körper von Emily Jackson eingestochen, doch selbst dies schien nicht genug. Den Ermittlern sprang schon bald der deutlich ausgeprägte Stiefelabdruck in die Augen, welchen der Unbekannte auf dem rechten Oberschenkel seines jüngsten Opfers hinterlassen hatte, und zwar erst, nachdem die dreifache Mutter bereits verstorben war, ein Akt reiner Verachtung. Es handelte sich um Schuhgröße 41 eines stark abgelaufenen, rechten Wellington-Gummischuhs, verhältnismäßig klein für einen ausgewachsenen Mann. Der Gesuchte schien zwar voller Zorn, jedoch nicht der Größte zu sein und zudem einen leicht schiefen Gang zu haben, denn der andere Stiefel, dessen Abdruck man im feuchten Sand hatte ausmachen können, schien deutlich weniger abgetragen. Ein durchaus wertvoller Hinweis auf den möglichen Täter. Ein Zeugenaufruf ließ tatsächlich die ein oder andere Sexarbeiterin mit der Polizei in Kontakt treten. Sie sagten aus, Emily am Abend ihrer Ermordung zu einem Kunden ins Auto steigen gesehen zu haben, doch die Informationen und Beschreibungen waren nur sehr vage, sodass sich hieraus keine neue Spur ergab. Allerdings führte die Tatsache, dass die 42-Jährige ja scheinbar in der Szene bekannt zu sein schien, dazu, dass Emily Jackson nun als Vollzeitprostituierte dargestellt wurde, was absolut nicht der Wahrheit entsprach. Schließlich war sie erst seit kurzem zur Sexarbeit gezwungen und hatte eigentlich, gemeinsam mit ihrem Ehemann, einen, in den Augen der Bevölkerung zur damaligen Zeit, anständigen Beruf. Der zweite Mord innerhalb von 3 Monaten ließ dann doch die Angst im Stadtviertel Chapeltown um sich greifen, durch die reißerische Berichterstattung der lokalen Medien zusätzlich befeuert. Diese verkündeten bereits in Großbuchstaben die Rückkehr des Rippers, doch auch Peter Sutcliffe bekam zwischenzeitlich erneut kalte Füße. Da er sich regelmäßig mit seinem Wagen in den Rotlichtvierteln Leeds und Bradfords herumtrieb, ob nun zum Trinken, zum Ausspähen potenzieller Opfer oder sogar zum Morden, fürchtete er, dass die Polizei früher oder später auf ihn aufmerksam werden könnte. Und so entschied er, sich einen neuen fahrbaren Untersatz zu besorgen, diesmal einen weißen Ford Corsair. Mit diesem war er in den frühen Morgenstunden des 9. Mai 1976 mal wieder in den Straßen Chapeltowns unterwegs, wo er bereits Wilmer McCann und Emily Jackson ermordet hatte, als ihm die 20-jährige Marcella Claxton ins Auge fiel. Er hielt neben ihr und fragte nach Sex, doch Marcella, welche im 4. Monat schwanger war, antwortete, dass sie auf dem Heimweg und nicht auf der Suche nach Kunden sei. Gewillt aufs Geschäft zu verzichten, bot er ihr nun eine Mitfahrgelegenheit an, welche sie dankbar annahm und sich auf den Beifahrersitz des weißen Ford schwang. Doch nach nur wenigen 100 Metern bog Peter abrupt in den Roundhay Park ein, wo er den Motor schließlich stoppte. Es war 4 Uhr in der Früh und stockfinster, als Sutcliffe sich zu Marcella herumdrehte und sie erneut nach Sex fragte. Er würde ihr selbstverständlich auch die üblichen 5 Pfund zahlen, doch die junge Frau zeigte sich unbeeindruckt, lehnte bestimmt ab und stieg stattdessen aus dem Wagen, um zu urinieren. Sie hatte sich gerade hinter einen Baum gehockt, als sie ein Geräusch vernahm. Erschrocken drehte sie den Kopf herum und sah, wie der gruselige Mann, welcher ihr unbemerkt gefolgt war, etwas aus dem nassen Gras aufzuheben schien. Der Gedanke, dass es sich dabei um ein Messer handeln könnte, schoss ihr durch den Kopf, und Peter versuchte unmittelbar, sie zu beruhigen. Ihm sei lediglich sein Portemonnaie aus der Hand gefallen, hörte sie ihn noch behaupten, ehe ihr ein stechender Schmerz durch den Körper schoss. Wieder und wieder ging der stählerne Kugelhammer auf die wehrlose Marcella nieder, welche sich schließlich in einer Lache des eigenen Blutes krümmte. Was als nächstes geschah, lässt sich, so heißt es von offizieller Seite, nicht mit Gewissheit rekonstruieren. Marcella Claxton überlebte den brutalen Angriff, ihre Aussage stand jedoch im Widerspruch mit der, welche Sutcliffe Jahre später, nach seiner Verhaftung, machen würde. Ich persönlich bin der Meinung, dass es keinen Grund gibt, an Marcellas Version zu zweifeln, und erkläre euch auch gleich warum. Laut ihrer Aussage habe sich Sutcliffe, als sie nun schwerst verletzt vor ihm im Gras lag, zu ihr heruntergebeugt und begonnen zu masturbieren. Nach einer Weile sei er jedoch aufgestanden, habe ihr eine 5-Pfund-Note in die Hand gedrückt und sie gebeten, nicht die Polizei zu rufen, ehe er in seinem Ford davongerast sei. Als dieser Jahre später mit der Aussage konfrontiert wurde, zeigte er sich empört. Er habe auf gar keinen Fall mit einer dreckigen Prostituierten schlafen wollen und erst recht nicht mit dieser. Marcella Claxton, welche eigentlich als Reinigungsfachkraft in einer Schule tätig war, wurde nicht nur fälschlicherweise für eine Prostituierte gehalten, sie war zudem auch schwarz. Die Polizei von Leeds, wie auch andernorts, sah sich zur damaligen Zeit des Öfteren mit der Anschuldigung konfrontiert, rassistische Vorurteile zu vertreten und, was mich persönlich extrem schockiert, die 20-jährige Claxton wurde, so berichten manche Quellen, im Zuge der Ermittlungen von einem zuständigen Beamten sogar mit einem Gorilla verglichen. Sutcliffe wusste, dass er seine Tat herunterspielen konnte, ohne sein Opfer diffamieren zu müssen, denn dies taten die Ermittler und die Medien bereits von ganz allein. Jedenfalls überlebte die 20-Jährige, konnte sich zu einer nahen Telefonzelle schleppen und den Notruf wählen. Von dort konnte sie beobachten, wie der weiße Wagen kurz darauf zurückkehrte und ihr Angreifer den Tatort absuchte, vermutlich um sein Werk zu beenden, Marcella jedoch glücklicherweise nicht entdeckte. Zahlreiche Operationen retteten der jungen Frau das Leben, sie verlor jedoch ihr Baby. Trotz der schweren Kopfverletzungen war die junge Frau in der Lage, eine sehr detaillierte Beschreibung ihres Angreifers abgeben zu können. Die nächsten Monate erkundigte sie sich regelmäßig bei den örtlichen Behörden nach dem Stand der Ermittlungen. Marcella war fest davon überzeugt, dass ihr Angreifer erneut zuschlagen würde, doch man weigerte sich, die Tat eben jener Person zuzuschreiben, welche bereits zuvor Frauen überfallen und zwei von ihnen sogar ermordet hatte. Dabei beschrieb auch Marcella den Unbekannten als weißen, bärtigen Mann, Anfang 30, mit lockigem Haar. Unterdessen hatten Peter und seine Frau Sonja genug Geld angespart, um sich ein eigenes Häuschen kaufen zu können. Sie zogen nach Heaton, auf halber Strecke zwischen Bingley und Bradford, in die Garden Lane Nummer 6. Insbesondere Peter freute sich über die neu gewonnene Privatsphäre und Ruhe, schließlich war er nun, ohne Schwiegereltern, auch gelegentlich mal allein im Haus. Sonja hatte schon bald, neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin, auch eine ehrenamtliche Stelle in einem örtlichen Pflegeheim angenommen, wo sie jeden Samstagabend aushalf und ihr Mann somit sturmfrei hatte. Für gewöhnlich nutzte er die Stunden, um, gemeinsam mit zwei ehemaligen Nachbarn aus dem Tenton Crescent, in einer der Kneipen zu versacken und schließlich betrunken wieder daheim aufzuschlagen. Peters Umfeld beschrieb diesen stets als sehr ruhig und ausgeglichen. Man sah ihn nicht häufig, doch wenn, dann wirkte er zwar immer irgendwie beschäftigt und in Gedanken, aber dennoch stets höflich und zuvorkommend. Sein Arbeitgeber Clark Transport in Bradford, für welchen er noch immer tätig war, wusste ebenfalls nichts Negatives über ihn zu berichten. Bei seinen Kollegen war Peter für seine Zuverlässigkeit und Sauberkeit bekannt, ständig reinigte er penibel seine Fahrerkabine. Zur damaligen Zeit ließ sich als Lastkraftfahrer äußerst gutes Geld verdienen, so dass noch immer genug übrig blieb, um sich zudem noch etwas Luxus leisten zu können, und so gönnte sich Peter Sutcliffe neben seinem weißen Ford Corsair noch einen weiteren, diesmal in Rot. Es schien in dieser Zeit wirklich alles zur vollen Zufriedenheit des Anfang 30-Jährigen zu laufen. Eine ganze Weile war es ruhig geworden im beschaulichen Leeds. Doch am Morgen des 6. Februar 1976, 9 Monate nach dem letzten Angriff, hielten erneut Entsetzen und Angst Einzug. Ein Jogger mit Hund war im Roundhay Park auf die Leiche der 28-jährigen Irene Richardson gestoßen, sie lag bäuchlings im Gras, eine Blutlache unter sich. Ihr Mörder hatte der jungen Frau den Hals, die Brust und den Bauch aufgeschlitzt, so dass Teile ihrer Innereien hervorquollen, ihr Kopf war mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen worden. Eine Untersuchung ergab, dass das Tatwerkzeug, vermutlich ein Kugelhammer, mit solcher Wucht auf sie niedergegangen sein musste, sodass dieser fast 2 Zentimeter tief in Irenes Schädel eingedrungen, sich dort verkantet haben und der Täter ihn anschließend mit einem kräftigen Ruck wieder herausgezogen haben musste, ehe er zum Messer griff. Die Tat wirkte, trotz der schieren Brutalität, kalkuliert und geplant. Der Täter hatte sich sogar, nachdem sein grausames Werk vollendet war, noch die Zeit genommen, Irenes Kleider sowie ihre kniehohen Stiefel ordentlich arrangiert neben bzw. auf ihrer Leiche zu platzieren und den entblößten Unterkörper mit ihrem eigenen dunklen Mantel zu bedecken. Auch Irenes Handtasche lag noch neben ihr, der Inhalt feinsäuberlich geordnet daneben. Schleifspuren deuteten zudem darauf hin, dass die dreifache Mutter offenbar hinter einem Sportpavillon angegriffen und getötet worden war, ihr Mörder den Körper jedoch anschließend aus der Deckung heraus einige Meter Richtung Fußweg gezogen haben musste. Er wollte, dass sie zeitnah gefunden würde. Zweifellos war er stolz auf sein Werk, freute sich vermutlich bereits auf die Angst, welche nun erneut um sich greifen würde. Mit dem Fund der dritten Frauenleiche ging man nun offiziell von einem Serientäter aus. Die letzten Wochen hatte es das Leben nicht gerade gut mit der dreifachen Mutter Irene Richardson gemeint. Sie war von ihrem Partner vor die Tür gesetzt worden und hatte seither die meiste Zeit auf Leeds dreckigen Straßen verbracht. Zeugen berichteten, dass man sie in den letzten Tagen häufig an Hausecken im Rotlichtviertel habe herumlungern sehen und in der Nacht ihres Todes sei die 28-Jährige auf dem Weg zu Tiffany's, einem Club im Stadtzentrum, urplötzlich verschwunden. Marcella Claxton, welche 9 Monate zuvor in unmittelbarer Nähe, ebenfalls im Roundhay Park, auf ähnliche Weise angegriffen worden war und nur mit Glück hatte überleben können, tobte, als sie von den jüngsten Ereignissen erfuhr. Noch immer schien man ihre Sorgen nicht ernst nehmen, geschweige denn ihren Angriff mit den Mordfällen verknüpfen zu wollen. Ihr Fall passte nicht in das Bild, welche man sich bereits vom sogenannten Ripper gemacht hatte. Schließlich war Marcella weder mit einem Messer verletzt worden, noch war sie eine Sexarbeiterin. Doch es gab auch eine gute Nachricht. Unmittelbar neben Irenes Leichnam prangten frische Reifenspuren im weichen Erdreich, deren Abdruck zur Analyse ins Labor geschickt wurde. Gemeinsam mit dem Achsabstand ließ sich nun eine Liste von insgesamt 26 Fabrikaten erstellen, welche als Fluchtfahrzeug in Frage kamen, darunter auch der Ford Corsair, von welchem Peter Sutcliffe zu diesem Zeitpunkt sogar gleich 2 besaß. Im Jahre 1977 gab es noch keine umfassende Computerdatenbank und so standen die Ermittler vor einer immensen Aufgabe. Sie suchten förmlich die Nadel im Heuhaufen, denn von eben jenen 26 Modellen gab es in West Yorkshire insgesamt beinahe 100.000 Stück und jeder einzelne Fahrzeughalter sollte nun überprüft und befragt werden. Eine Mammutaufgabe, welche nicht nur eine Menge Zeit kosten, sondern auch einen großen Teil der verfügbaren Ressourcen in Anspruch nehmen würde. Es war jedoch so ziemlich die einzige Spur, schließlich hatte man weder Haare, Kleidung oder auch nur irgendetwas anderes an den Tatorten sicherstellen können, was Aufschluss über den Unbekannten geben könnte. Und so machte man sich an die Arbeit. Den Abend des 23. April 1977 hatte die 32-jährige Patricia Atkinson im Rausch verbracht. Über Stunden hatte sie sich in der Altstadt Bradfords von Tresen zu Tresen gehangelt und als man sich schließlich weigerte, ihr weiterhin Alkohol auszuschenken und sie daraufhin aggressiv wurde, setzte man sie letztendlich vor die Tür. Auf dem Weg zum nächsten Lokal hielt die Sexarbeiterin wiederholt Autos an, um ihre Dienste anzupreisen, doch die potenziellen Freier schienen sich an Patricias Pegel zu stören und lehnten allesamt ab. Frustriert rief sie dem letzten Fahrer noch Obszönitäten hinterher, als schließlich ein Ford Corsair neben ihr hielt, sie ohne zu fragen einstieg und die Tür kräftig hinter sich zuzog. Sie grummelte den bärtigen Freier an, dass sie zu ihrer Wohnung fahren könnten, sie lebe allein gleich hier um die Ecke und der Wagen setzte sich in Bewegung. Als die beiden in der Oak Avenue ausstiegen, bemerkte Patricia nicht, wie ihr vermeintlicher Kunde sich noch einmal zurück ins Fahrzeug beugte und verstohlen unter den Fahrersitz griff. Peter Sutcliffe ließ den brandneuen Zimmermannshammer, welchen er erst kürzlich in einem Eisenwarenladen in Clayton erstanden hatte, in seinem Mantel verschwinden und folgte der ahnungslosen Patricia ins Apartment Nummer 3. In ihrer Wohnung angekommen, verschenkte Peter keine Zeit. Den Mantel an die Garderobe gehangen, streckte er sein Opfer mit 4 kräftigen Hammerschlägen nieder, ehe er Patricias nun schlaffen und blutüberströmten Körper aufs Bett wuchtete. Anschließend zerrte er an ihren Kleidern, ehe er das massive Werkzeug erneut auf die 32-Jährige niedergehen ließ, ihr zunächst mit der stumpfen Seite ein weiteres Mal auf den Schädel schlug und Patricias entblößten Körper schließlich mit den stählernen Klauen des Zimmermannshammers bearbeitete. Letztendlich stach er der sterbenden Patricia mit seinem Messer wiederholt in Unterleib und Hals, bevor er das blutverschmierte Bettlaken über sie warf und hastig die Flucht ergriff. Dieses brutale Verbrechen hatte dann doch Spuren auf Peters Kleidung hinterlassen, und zu Hause angekommen, wusch er diese in der Küchenspüle, ehe er sie zum Trocknen aufhängte und auch seine Wellington-Stiefel und die Mordwerkzeuge gründlich von Blutspritzern reinigte. Den Hammer warf er achtlos über einen Zaun, der Besitzer des Grundstückes brachte ihn jedoch nicht mit den Angriffen in jüngster Zeit in Verbindung und somit auch nicht zur Polizei. Stattdessen behielt und nutzte er die Tatwaffe in privatem Rahmen die nächsten 3 Jahre lang. Am Abend nach dem Mord fand ein Freund Patricias Leichnam, nachdem sie wiederholt nicht auf seine Anrufe reagiert hatte und er durch die unverschlossene Wohnungstür in das teils verwüstete Apartment gestolpert war, um nach dem Rechten zu sehen. Zwar hatte Peter auch am Tatort seines 4. Mordes weder Fingerabdrücke noch Haare oder Ähnliches hinterlassen, was die Polizei auf seine Spur bringen könnte, diese war jedoch in der Lage, den blutigen Abdruck eines Stiefels auf dem Bettlaken zu sichern. Es schien ohnehin allzu offensichtlich, dass der bereits gesuchte Serientäter auch für dieses Massaker verantwortlich war, zu sehr ähnelten sich die Verletzungen der ermordeten Frauen, der Modus operandi des Unbekannten. Doch die Analyse des Schuhabdrucks brachte letztendlich den Beweis, es handelte sich um den exakt selben Wellington-Stiefel, wie auch im Fall Emily Jackson ein gutes Jahr zuvor im rund 16 Kilometer entfernten Leeds. Zwar hatten die Medien diesmal durchaus recht, als sie auch Patricia Atkinson, das 4. Mordopfer des Rippers, als Prostituierte betitelten, dies ließ einen Großteil der Bevölkerung sich jedoch in falscher Sicherheit wiegen. Seit dem Fund von Wilma McCann, der ersten Frauenleiche in Chapel Town im Oktober 75, waren sowohl die Polizei als auch die Medien davon ausgegangen, dass der Killer seine Verbrechen aus Hass auf Sexarbeiterinnen beging und auch nur solche zu Opfern wurden. Dieses Narrativ hielt sich hartnäckig, der stellvertretende Polizeipräsident weigerte sich strikt davon abzuweichen. Auch die Angriffe auf beispielsweise Marcella Claxton wurden noch immer nicht in die Ripper-Ermittlungen aufgenommen. Während die Bevölkerung Nordenglands also mehr oder weniger nebenbei über den 4. brutalen Mord an einer Prostituierten informiert wurde, gingen die meisten Menschen in West Yorkshire ihrem Alltag nach, ohne sich selbst auch nur ansatzweise in Gefahr zu wägen. Doch die Entdeckung des nächsten Opfers, keine 2 Monate später, sollte selbst dem hartgesottensten Ermittler das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. In der nächsten Folge erfahren wir, wie der Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe seine Mordserie fortsetzt und den Großraum Bradford so im Sommer 1977 vollständig in Angst, Schrecken und Fassungslosigkeit stürzte. Die Behörden hatten nur wenige Anhaltspunkte und, was noch schlimmer war, einen viel zu verbohrten Blick auf die Geschehnisse, sodass es noch Jahre dauern sollte, bis das sinnlose Morden endlich aufhören würde. Sollten dich Bilder sowie Zusatzinfos zu den einzelnen Fällen interessieren, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Den Link findest du in den Shownotes oder such direkt in der App nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung des Podcasts freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Vielen lieben Dank, wir hören uns dann in der nächsten Folge Tod und Sünde wieder. Bis dahin, macht's gut.